Selbstmotivation mit Reinhold Stritzelberger. Hallo, liebe Freunde, liebe Hörer, liebe Abenteurer. Ganz herzlich willkommen zum Abenteuer Selbstmanagement. Ja, warum habe ich das jetzt so betont? Abenteuer, Pause, Selbstmanagement. Ganz einfach deswegen, es gibt Neuigkeiten und dazu später mehr. Zuerst mal, wie fast immer am Anfang, wirklich ein dickes, großes, herzliches Dankeschön für die vielen Zuschriften. Ach, das tut einfach gut, dass ich das nicht so als Einweginformation zu Ihnen gebe, sondern dass da was zurückkommt, dass Sie sich Gedanken machen, dass Sie auch querdenken, gegendenken, Beispiele haben, war richtig schön. Beim letzten Mal ging es ja nicht nur um den Zbyszek, viel Arbeit gut, sondern ich hatte ja auch erwähnt, dass ich etliche Fragen kriege zu mir und zu meiner Person und hatte mal in die Runde gegeben, ob es nicht Sinn macht, dass ich ein bisschen was zu mir erzähle. Erstaunlicherweise kamen zu dem Thema mehr Antworten oder noch mehr Antworten als zum Thema Zbyszek. Von daher mache ich das jetzt. Ich erzähle ein bisschen was über meine Arbeit, über mich, über Ihre Fragen, die beantworte ich hier. Wen das nicht interessiert, der möge jetzt einfach abschalten oder nach ganz hinten springen zum Gewinnspiel. Ich mache das jetzt einfach mal so, dass ich Ihre Fragen, die ich gekriegt habe, ein bisschen geordnet habe und ich beantworte die dann so gut ich kann. Ich kann natürlich nicht immer alle Hörer auflisten, die die geschrieben haben. Manche kamen in ähnlicher Form mehrfach, da erwähne ich dann einen oder keinen. So habe ich hier schon mal eine, nämlich die Yvonne aus Limburg. Die fragt, wo denn mein schwäbischer Slang herkommt. Ich höre den selber natürlich gar nicht. Ich nehme das einfach mal als Kompliment oder das nehme ich als Kompliment. Ich bin ein waschechter Schwabe und Sie wissen ja, Schwaben können alles außer Hochdeutsch. Und ich komme aus so eine mittelgroße Stadt im Schwäbischen neben Stuttgart. Esslingen heißt die, Esslingen am Neckar. Meine Eltern hatten dort ein wirklich winziges, mini, mini kleines Eckreihenhäuschen mit einem mini, mini kleinen Garten. Völlig überschuldet, aber wir Kinder wussten ja nichts davon. Es war für uns das Paradies. Ja, und wenn ich sage für uns Kinder, ich habe noch einen älteren Bruder. Und eine jüngere Schwester, Bruder ist 4 Jahre älter als ich, Schwester ist 3 Jahre jünger. Ja, irgendwann mal, da war ich vielleicht 13, da sind wir umgezogen nach Reutlingen. Ja, das war schon ziemlich gewöhnungsbedürftig. Esslingen ist ja schon schwäbisch und ja, da schwätzt man auch schwäbisch. Aber Reutlingen, also in Reutlingen war es noch deutlich extremer. Reutlingen liegt am Fuße der Schwäbischen Alb. Na, da ist irgendwie derber. Beispielsweise gibt es so eine wunderbare Spezialität für den Grill im Schwäbischen, das heißt eine rote Wurst. Fragen Sie mich jetzt nicht, was es ist. In Esslingen sagte man dazu rote Wurst. Also nicht eine, sondern rote mit de Wurst. Naja, dann bin ich nach Reutlingen gezogen. Da hat man dann gesagt raude Wurst. Das fand ich so eher abschreckend als angenehm. Und damals, ich ging ja noch in die Schule, habe ich gesagt, das will ich mir nicht angewöhnen. Da will ich eher Abstand gewinnen, eher mich abgrenzen und habe das dann sprachlich auch gemacht. Ja, und heute rede ich so, wie ich rede. Das zu meinem schwäbischen Slang. Ottmar Heim aus Bad Gastein, der fragt, wie ich denn zum Schachspielen gekommen bin. Da habe ich erstmal überlegt, sag mal, habe ich mal erwähnt, dass ich Schach spiele? Beziehungsweise da habe ich erwähnt, dass ich Schach gespielt habe. Ich spiele ja so gut wie gar nicht mehr. Na, ich habe jedenfalls in Esslingen damals habe ich Tischtennis gespielt, war in meiner Altersgruppe auch der Beste, was kein Problem war, weil da niemand so gut war im Tischtennis. Und dann haben wir halt gewechselt nach Reutlingen und Reutlingen damals Hochburg des Tischtennis. Da gab es einen Stellwagen. Ich war dort sogar bei Tischtennis-Bundesliga-Spielen zum Zugucken. Bin dort in den Verein eingetreten, ganz euphorisch. Tja, und war mit Abstand der Schlechteste. Ich kam mir vor wie ein Anfänger. Na, dann habe ich mich über, ich weiß gar nicht mehr, 1-2 Jahre mit ganz toller Unterstützung von den Jungs, die dort gespielt haben, habe ich mich hochgespielt, war dann irgendwann mal Mittelfeld und hatte gesehen, da gibt's keine Chance, zur Spitze aufzuschließen. Die waren einfach zu gut. Naja, da habe ich irgendwie keinen richtigen Spaß mehr gehabt. Dann habe ich mir überlegt, was macht dir Spaß, was kannst du, worauf hast du Lust, wo könntest du noch gut werden? Und dann fiel mir ein, Tennis, Boxen, oder Schach. Tennis war meinen Eltern viel zu teuer. Boxen war ihnen viel zu gefährlich, blieb noch Schach. Na, dann bin ich in den Schachverein gegangen und habe die nächsten 10 Jahre dann die 64 Felder unsicher gemacht. hab sogar, kann man sagen, war das Highlight, mit Freunden zusammen einen Schachverein gegründet, der heute noch existiert. Das lasse ich mal mit dem Privaten, mit dem Persönlichen. Jetzt wird es wahrscheinlich für einige von Ihnen spannend, denn etliche haben gefragt, wie denn das in der Anfangszeit meiner Trainerkarriere so war. Beispielsweise fragt der Sascha Derlitz, der fragt, Reinhold, und es interessiert mich ungemein, ob es bei dir dann mit Aufträgen gleich gefunzt hat oder ob das eine Weile gedauert hat. Naja, sag ich mal so, die den Podcast Nummer 13 gehört haben, die wissen, dass ich beruflich ja einiges gemacht habe, bevor ich Trainer geworden bin. Ist ja nicht vom Himmel gefallen. Ich war ja Betriebswirt, Redakteur, hab 3 Jahre lang einen Kiosk gehabt, war dann Fachwirt und Spezialist im Direktmarketing, hab Fundraising betrieben und noch so ein paar andere Sachen mehr. Und dann habe ich mich ja, na, man kann gar nicht sagen, selbstständig gemacht. Ich wurde ja vom Arbeitgeber rausgeworfen und hatte als Alternative, mich selbstständig zu machen. Sagen wir mal so rum, klar ist, um als Trainer zu starten, braucht's, na, wenn ich sage nicht viel, wäre das falsch. Es braucht zumindest keine großen finanziellen Mittel. Jemand, der sich im Baugewerbe oder wo auch immer selbstständig macht, der braucht Gerätschaften im Wert von teilweise 100.000 Euro oder noch mehr, der braucht natürlich auch einen Kredit. Brauche ich als Trainer alles nicht. Und ist auch der Charme, der für viele davon ausgeht. Die sagen, Mensch, Telefon habe ich, Fax, ja, die 50 Euro kann ich mir auch noch leisten. Und dann stellen die ihr Büro ins Schlafzimmer, damit es ein bisschen Platz hat. Und der Kunde weiß ja nicht, wo er anruft. Ruft er in einem modernen Großraumbüro an mit 3 Angestellten oder Kleinraumbüro, wie auch immer. Oder landet der irgendwo im Schlafzimmer neben dem Wickeltisch. Ich habe zumindest mal ein klitzekleines Büro gemietet. Und dann saß ich in dem Büro. Ich hatte keine Ahnung vom Trainergeschäft, ich hatte kein Thema, ich hatte keine Kontakte. Und ziemlich schnell ist mir da klar geworden, dass ich in Richtung Persönlichkeitsentwicklung möchte oder will. Genau zeitgleich war mir aber auch klar, dass natürlich niemand auf mich wartet. Da gibt's ja schon massenweise, ich sag mal, Menschenentwickler oder solche, die es gern wären auf dem Markt. Und ich hatte ja noch 0 Erfahrung. Es hat niemand auf mich gewartet. Ja, war schon eine schwierige Situation. Also es gab damals zwischen 50.000 und 80.000 Trainer und Coaches auf dem deutschsprachigen Markt. Ich habe dann die Chance gekriegt, Gedächtnistraining zu machen. Habe eine Lizenz erworben, hat 10.000 Euro gekostet, für mich damals eine Unmenge Geld. Ich habe gesagt, das ist eine Investition. Naja, eigentlich war Gedächtnistraining gar nicht meine Richtung. Liegt ja nicht gerade neben Persönlichkeitsentwicklung. Aber habe ich damals gedacht, da hast du schon mal, na, ich sag mal, so eine Speerspitze, ein ganz spitzes Thema, mit dem kann ich bei Unternehmen anklopfen, vielleicht reinkommen und, so dachte ich damals, vielleicht ist ein Umweg manchmal kürzer als der direkte Weg. Ich also die Lizenz erworben, mich intensiv eingearbeitet, Wochen und Monate lang in meinem kleinen Büro geübt und immer noch keine Aufträge gehabt, woher auch. Und irgendwann mal kam ich auf die Idee, ganz klein anzufangen. Mit ganz klein meine ich wirklich ganz klein. Ich habe also die Volkshochschulen im Umkreis von, ich weiß nicht, 50 oder fast 100 Kilometern angeschrieben, ein nettes Briefchen geschrieben oder Mails waren es natürlich, meine Idee vorgestellt, so ein Tag samstags von 10 bis 16 Uhr. Naja, 2 Volkshochschulen haben zugesagt. Waren immerhin schon mal 2, waren 2 Tage im Jahr. War schon mal ein kleiner Anfang, dann bin ich über einen Bekannten auf die Idee gekommen, das Haus der Familie anzuschreiben. Das ist aus so einer kirchlichen Vereinigung, gibt's auch in mehreren Orten. Da haben auch 2 schon zugesagt. Waren also schon 4 Tage im Jahr. Und dann habe ich auch noch bei 2 Berufsakademien in Baden-Württemberg anfangen können. Alles überhaupt nicht gut bezahlt, ganz sicher nicht. Aber ich sag mal, so kleine Lichtpunkte am Horizont. Und wichtig für mich natürlich, ich habe die Aufträge natürlich durchgeführt, als würde ich für jeden Auftrag 10.000 Euro kriegen. Und da habe ich gesehen, das kommt super an, was ich gemacht habe und wie auch ich angekommen bin. Ich habe wirklich damals überhaupt nicht aufs Geld geachtet. Ich habe nie gedacht, das ist mein Honorar, das ich verdient habe oder auch nicht, sondern ich habe gedacht, das ist Geld, das ich für meine Trainingszeiten kriege. Also sprich, ich übe, ich kriege Trainingszeiten und kriege dafür noch Geld. Naja, wenn ich schon beim Geld bin, da sage ich natürlich auch noch was dazu. Zum einen hatte ich das Glück, dass es damals übers Arbeitsamt, das war vor rund 15 Jahren, da gab es noch so ein sogenanntes Überbrückungsgeld. Da konnte man ein halbes Jahr quasi arbeitslos sein, ohne vom Arbeitsamt belästigt zu werden, hat volles Geld gekriegt und auch noch die Sozialleistungen, weil man sich ja selber versichert, und konnte sich in der Zeit auf seine Selbstständigkeit vorbereiten. Ja, das war schon eine feine Sache. Zudem hatte ich ein paar Ersparnisse. Naja gut, die waren ja eigentlich für was anderes gedacht, aber ich habe mir dann ausgerechnet in so einer Excel-Tabelle, wie lang das Geld reicht. Also wie lang kann ich meinem Traum nachgehen, selbstständig zu sein? Ja, das waren so rund 2 Jahre. Und von dem Geld mussten wir leben können. Das haben wir uns ganz gut eingeteilt. Und immer, wenn ein bisschen Geld reingekommen ist durch diese Mini-Aufträgchen, dann habe ich die auf die Gesamtsumme addiert und habe hinten dann gesehen, wie lange wir jetzt davon leben oder überleben können. Und irgendwann mal kam dann der Punkt, an dem eben mehr Geld reinkam, als rausging. Und dieses irgendwann, das kam so nach einem Jahr fast. Nicht ganz ein Jahr, also eine ewig lange Zeit. Da kam ich über einen Bekannten in so ein kleines, aber wirklich feines Trainernetzwerk. Ich muss zugeben, ich habe dort so getan, als wäre ich schon ein etablierter, guter Trainer. Ich weiß nicht, ob der Chef, ein ganz liebenswürdiger Mensch, ob der das gemerkt hat. Jedenfalls, er hat mich genommen und ja, das war so quasi der Durchbruch. Jetzt war ich in Unternehmen, die Kunden waren zufrieden, ist falsch, die waren wirklich begeistert. Und jetzt bin ich auch immer besser geworden. Das ist ja so eine Schleife. Je mehr man macht vom Gleichen, umso besser kann man es. Allerdings, kleiner Wermutstropfen, mit Gedächtnistraining. Ja, ich war ja noch lange nicht in Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Dazu habe ich mich dann permanent weitergebildet, Seminare gemacht, Ausbildungen und. Ja, und irgendwann konnte ich dann in Unternehmen, die eben begeistert waren von dem, was ich mit Gedächtnistraining gemacht habe, denen konnte ich dann anbieten und habe gesagt, Mensch, ich habe da noch was viel Geileres. Ja, und die haben das dann ausprobiert, nicht alle, aber fast alle. Und dann war ich damit auch drin und heute mache ich zu 90% Selbstmotivation, Persönlichkeitsentwicklung. Vielleicht noch 10, 20 Tage im Jahr Gedächtnistraining, darf aber sagen, das ist auch eine Sache, die richtig viel Spaß macht. Ja, ich merke gerade, es war doch ein bisschen lang für so eine kurze Frage, aber wie heißt kurze Frage, lange Antwort. Dann nehme ich zwischendurch mal eine Frage, die kann ich ganz schnell beantworten. Rebecca Evers aus San Jose hat geschrieben. San Jose ist, wenn ich richtig informiert bin, die Hauptstadt von Costa Rica. Sie fragt, Reinhold, darf ich mal fragen, wie du so privat bist? Bist du genauso, wie ich dich aus deinen Podcasts kenne? Ich höre dich ja schon jahrelang und irgendwie gehörst du zur Familie. Oder bist du im Business und privat komplett anders? Okay, klare Frage, klare Antwort. Privat bin ich genau wie in meinen Veröffentlichungen, mit einer Ausnahme. Das ahnt eigentlich kaum jemand, der mich eben so kennt, auch von den Seminaren. Ich bin persönlich, privat, ziemlich zurückhaltend. Ich weiß, das denkt man nicht so von jemand, der in der Öffentlichkeit steht und ich höre gern zu, ich denke mit und mache mir so meine Gedanken. Aber ich bin auch, wenn ich sage ziemlich scheu, das passt irgendwie nicht, aber dieses Zurückhalten, dieses Wort, das trifft schon. Und es ändert sich erst dann, wenn ich entweder in einer Gruppe bin, in der ich wirklich befreundet bin, in der ich mich richtig fallen lassen kann, oder wenn ich spüre, die mögen mich, ich mag die und, wichtig, die haben Interesse an dem, was ich sage. Ansonsten bin ich lieber ruhig und genieße es auch. Da kamen auch noch ein paar Mails und ich nehme mal die von Uli Frese aus Hamm. Die Uli fragt, du hast doch früher mal Abenteuer Familie als Podcast gemacht. Das waren damals meine ersten Podcasts überhaupt und die habe ich gern gehört und bin dadurch überhaupt zum Podcast hören gekommen. Vielleicht kannst du sagen, warum du damit aufgehört hast. Damals wollte ich mich nämlich gerade bei dir zu einem Seminar anmelden, das du angeboten hattest und dann gab es weder Podcasts noch Seminar. Darauf kann ich auch eine ganz kurze Antwort geben. Warum habe ich aufgehört mit den Podcasts Abenteuer Familie? Ich habe das Abenteuer Familie wirklich mit Herzblut und super gern gemacht und das lief auch ganz hervorragend. Begeisterte Hörer, viele Seminarteilnehmer, die waren dann auch begeistert. Blöd wie ich war, kann ich schon so sagen, habe ich gedacht damals, Mensch, Familie hat doch so wenig zu tun mit Selbstmotivation. Und das ist ja dein Leib- und Magenthema. Ach, dann nimm doch eins, dann musst du dich nicht immer doppelt vorbereiten. So habe ich das gedacht. Wenn du das lässt, geht alles viel leichter. Dann habe ich damit aufgehört. Hat ja jemand anderes gemacht, wie einige mitbekommen haben. Dann habe ich Abenteuer Selbstmotivation oder Selbstmanagement angefangen, was Sie hier ja auch hören, was auch hervorragend läuft, wo ich auch tolle Rückmeldungen kriege. Und jetzt kommt das große Aber und die Neuigkeit dann hinterher. Ich habe das sehr bereut. Ich habe sie vermisst. Ich habe die Themen vermisst. Ich habe das Abenteuer Familie wirklich vermisst. Jetzt die Neuigkeit. In Kürze starte ich wieder mit dem Abenteuer Familie. Ob es wieder Seminare gibt, kann ich nicht sagen. Falls die Frage kommt, nehme ich das schon mal vorneweg. Aber ich habe eine Themensammlung, da könnten wir bis ins Jahr 2040 Podcasts machen. Ich sage also, liebe Uli, du kannst dich schon darauf freuen, deinen ersten Podcast, den du je gehört hast, wieder aufleben zu lassen. Letzte Frage. Ich merke nämlich, irgendwie ist mir doch ein bisschen peinlich, ist falsch das Wort, aber ich bin so ein bisschen seltsam berührt, die ganze Zeit über mich selbst und über meine Aktivitäten zu sprechen. Ich denke, wenn ich meine Produkte in den Vordergrund stelle, Bücher, Podcasts, wie auch immer, Seminare, da kann ich erzählen, da kann ich Ihnen auch sagen, boah, super, und in dem Buch stecken hunderte Stunden Arbeit und, und. Hier, wenn ich über mich selber spreche, irgendwie, naja, ist mir nicht ganz so recht. Aber jetzt habe ich ja nur noch eine Frage und die stellt ein waschechter Doktor, ein Dr. Otto Halteborn aus Dresden. Der schreibt, sehr geehrter Herr Schritzel, und dann interessiert es mich noch, was Sie denn außer Podcasts aktuell noch so treiben und was Ihre großen Projekte sind. Puhuhuhu, das ist ja immer die Frage, gell? Das ändert sich ja ständig und ist im Fluss. Aktuell sieht's so aus, dass ich, na komm, kann ich mich ja hier outen, ich habe seit Anfang des Jahres meine drei größten Kunden verloren. Also nicht, weil ich so schlecht bin oder weil sich die Qualität verändert hat. Nee, ich kann wirklich gar nichts dafür. Beim einen Kunden wurde einfach die Gesellschaft aufgelöst und die zwei anderen waren auch sehr unglücklich. Ja, ich habe noch einige kleine Kunden, bin jetzt aber doch zum ersten Mal wieder am Schauen, was es so alles gibt, wo ich gebraucht werde. Und es fiel mir anfangs überhaupt nicht leicht. Na, ich habe mich da immer mit dieser Maus verglichen. Weiß nicht, ob Sie die Geschichte kennen oder das Experiment mit den Mäusen und dem Labyrinth. Da haben Mäuse, haben so ein Labyrinth vor sich, da gehen fünf Gänge rein und die Forscher haben das Futter immer irgendwo in einen anderen Gang reingestellt. Irgendwo ans Ende des Ganges oder mitten rein in irgendeinen von den fünf Gängen. Und die Mäuse immer das zack, zack, zack abgegrast, ihr Futter gefunden und gut war's. Irgendwann mal waren die Forscher so gemein und haben das Essen nur noch in Gang 4 gestellt. Na, die Mäuse haben das ganz schnell rausgekriegt, die Maus kommt, schnüffelt, ja, Gang 4, zack, bumm, tipp, tippel, tippel, super. Nach 3, 4 Tagen hatten die das schon raus, immer in Gang 4, rein, zack, bumm, Futter. Das haben die ein paar Wochen lang gemacht und dann, gemeine Forscher, haben sie das Futter wieder irgendwo reingestellt. Also auch mal wieder in Gang 1 oder in Gang 7. Nee, 7 gab's nicht, in Gang 5. Na, was ist passiert? Die Maus kommt, rennt in Gang 4, ist am Ende von Gang 4, setzt sich hin, schnüffelt, kein Käse da, kein Futter da, setzt sich hin, wartet. Und wartet und wartet. Die hat nicht gesucht. Die hat die Suchphase quasi vergessen. Na, jetzt kann ich sagen, so ging und ein bisschen geht's mir auch noch so im Moment. Mein Futter, sprich meine Aufträge, die waren jetzt fast 10 Jahre lang in Gang 4. Die waren immer in Gang 4. Immer bei den großen Kunden, die waren ja so zufrieden und haben mich immer gebucht und gebucht und gebucht. Tja, und eines Tages bin ich in Gang 4 und was habe ich festgestellt? Kein Auftrag mehr, kein Futter. Was habe ich gemacht? Ja, mich hingesetzt und na, geschnüffelt habe ich nicht, aber abgewartet. Mittlerweile bin ich schon wieder fleißig am Gänge ablaufen, aber ich merke schon, ganz so bin ich noch nicht auf 100%. Na gut, der zweite Teil der Frage war ja, was meine aktuellen großen Projekte sind. Also groß für mich sind jetzt auf jeden Fall mal neue Aufträge. Groß für mich ist auch mein Buch, mein neues Buch, das zur Buchmesse 2016 kommt, heißt auch Selbstmotivation für Fach- und Führungskräfte, wird ein richtig dickes Buch, vielleicht wird es ein Standardwerk. Groß ist für mich auch, Abenteuer Familie wieder anzufangen. Da steckt kein wirtschaftlicher Nutzen dahinter, aber viel, viel Herzblut. Ach komm, da habe ich noch was, da kommt eine allerletzte Frage. Die hat mich so zum Schmunzeln gebracht. Maike, die möchte ihren Nachnamen nicht genannt haben, die schreibt aus Krempel bei Steinburg. Wenn ich das alles so höre, dann interessiert es mich schon sehr, wie ihre Frau und ihre Kinder mit einem so prominenten Papa umgehen. Fragen die sie immer um Rat? Ja, so ist es. Nee, schön wäre es natürlich. Und bitte nicht böse sein, liebe Maike. Ich habe da wirklich herzhaft lachen müssen. Also mit den Kindern, da ist ganz einfach. Die kriegen das ja gar nicht so mit und Prominenz hin oder her, das ist ja auch immer die Frage, was ist prominent? Im Vergleich zu Günther Jauch bin ich ein ganz, ganz mini, kleines, prominentes Licht. Für die Kinder ist ganz normal, dass ich mal ein Interview gebe oder mit einem Unternehmer oder Vorstand zu Mittag esse. Die kennen das ja gar nicht anders. Finn ist momentan 12, Merle 9 und für die bin ich immer noch und hoffentlich immer einfach ihr Papa. Etwas heikler ist da mit meiner Frau Corinna. Die ist tatsächlich meine stärkste Kritikerin. Also wenn ich behaupten würde, dass die ein Fan von mir ist, naja, dann wäre das gelogen. Das stinkt mir zwar manchmal gewaltig, im Endeffekt denke ich aber, genau so ist es gut. Zum einen, um mich selbst immer wieder zu prüfen, ob das, was ich da anbiete und was ich da tue, ob das auch standhält. Und zum anderen einfach, um nicht abzuheben. Also ich halte es für schädlich oder sagen wir so, ich halte mich nicht für charakterstark genug, wenn ich lauter Leute um mich rum hätte, die sagen, boah, super, spitze, toll, was du da machst. Also das täte mir nicht gut, das weiß ich. Genug vom Stritzi, genug vom Reinhold Stritzelberger. Falls Sie mehr so kleine persönliche Sachen mitbekommen möchten, es gibt was Neues. Es gibt den Stritzi Unplugged. Ohne Stecker, ist zwar mit Stecker und Mikro, aber ganz einfach, hemdsärmlich, ist auch nichts Großes, aber irgendwie was Nettes. Persönlicher, nicht ganz so perfekt, lauter kurze Beiträge. Sie finden da auch meine Podcaster-Kollegen und Freunde. Den Link stelle ich dann in die Shownotes und Sie finden das momentan unter blog, also B-L-O-G, blog.abenteuerleben.de. Ich stelle die Adresse in die Shownotes. So, dann fehlt noch das Gewinnspiel. Gewonnen hat diesmal Anke Fesler aus Mönchengladbach. Herzlichen Glückwunsch, liebe Anke. Die Anke hat gewusst, von wem folgendes Zitat stammt. Das Gute, das du heute tust, werden die Menschen morgen oft schon wieder vergessen haben. Tue weiterhin Gutes. Ja, das tut gut. Und es stammt von Mutter Teresa. Die Anke hat es gewusst, die Anke wurde gezogen, gewonnen hat sie ein Premium-Set, das Ampelprinzip der Rhetorik im Wert von 98 Euro. Das besteht aus 3 CDs plus einem Buch und das können Sie auch gewinnen, wenn Sie wissen, von wem das folgende Zitat stammt. Naja, und mit ein bisschen Glück müssen Sie auch noch gezogen werden. Vorneweg, ausnahmsweise, ich gebe zu, dieses Zitat klingt ein bisschen frauenfeindlich. Ich darf versichern, ich liebe die Frauen. Vielleicht bringt es ja auch nur die gesamte Hilflosigkeit von uns Männern zum Ausdruck. Dieses Zitat lautet: Die große Frage, die ich trotz meines 30-jährigen Studiums der weiblichen Seele nicht zu beantworten vermag, lautet: Was will eine Frau? Tja, was will eine Frau? Für Ratschläge dazu bin ich sehr, sehr dankbar und ich freue mich, wenn Sie es wissen. Also, von wem das Zitat stammt, meine ich natürlich. Viel Erfolg beim Suchen oder beim Wissen und beim Gezogenwerden. Über Ihr Feedback freue ich mich jetzt schon sehr und ich beantworte auch jede Mail. Kann ich versprechen, es wird nicht immer blitzschnell passieren, aber es passiert. Ich freue mich, wenn Sie mir schreiben, am besten per Mail, neue Adresse, Achtung, unter rs@dasabenteuerleben.de. rs wie Reinhold Stritzelberger @dasabenteuerleben.de. Dankeschön dafür. Und vor allem danke, dass Sie mir zuhören, dass Sie dabei sind. Zukünftig vielleicht auch wieder bei Abenteuerfamilie oder in Stritzi Unplugged. Danke für Ihre Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ganz herzlich, Ihr Reinhold Stritzelberger.